Wir haben heute schon ganz viel über das Lob Gottes gehört. Und gerade das Lied ist auch ein Lied, was mich immer wieder berührt. Denn vor einigen Jahren, es liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, an meiner Konfirmation haben sich alle Konfirmanden einen Vers so zusprechen lassen, weil sie sich auch nicht groß in der Bibel auskannten. Aber ich war damals schon sehr, begeistert, verrückt, dürft ihr entscheiden, und habe mir meinen eigenen Vers ausgesucht und habe natürlich Psalm 150 genommen. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Das, was wir eben gesungen haben. Weil ich für mich entschieden habe, ich möchte das zu meinem Lebensmotto machen. Ich möchte in jeder Lebenssituation, möchte ich Gott loben. Egal, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Das war ich damals noch ein bisschen jung, kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ein bisschen blauäugig. Du wusstest noch nicht, was für Schwierigkeiten noch auf dich zukommen werden. Aber trotzdem begleitet mich dieser Vers und dieser Psalm seitdem. Weil ich glaube, dass Lobpreis ganz viel damit zu tun hat, dass wir eine innere Haltung dazu finden. Und ich finde diesen Gedanken so wunderbar. In jeder Lebenssituation darf ich mich an Gott wenden, darf ihn loben und preisen, darf in seine Gegenwart treten und darf da neue Kraft für mein Leben auch bekommen. Und ich finde das so fantastisch, dieser Jona, der ist ja überhaupt noch nicht gerettet. Der ist in diesem stinkenden Walbauch, der wird es bestimmt nicht gut gerochen haben, der weiß überhaupt nicht, wie er da wieder rauskommt und ist total die abgefahrene Geschichte. Aber er preist schon Gott dafür, dass er ihn gerettet hat. Und das hat so viel mit Haltung zu tun. Und das ist das, worum es mir auch heute geht. Dass wir das wieder auch für uns entdecken können. Was Lob Gottes auch für uns, für unser Leben und auch für unser Glaubensleben bedeuten kann. Und eben, dass es ganz viel mit unserer inneren Haltung auch zu tun hat. Heute geht es, Andrea hat das ja schon wunderbar eingeführt, um das Lob Gottes. Oder auch, um es modern auszudrücken, um Lobpreis. So sagt man ja modern immer. Und mir ist dabei bewusst, dass der Begriff Lobpreis, dass das ein schwieriger Begriff, ein schwieriges Wort sein kann. Manch einer verbindet damit nämlich nur eine bestimmte Musikrichtung oder eben eine bestimmte theologische Ausrichtung oder eine bestimmte Art und Weise, im Gottesdienst Musik zu machen oder eben nur neue Lieder oder nur englische Lieder. Dabei ist Lobpreis einfach nur die Zusammenfassung von Loben und von Preisen. Zwei synonyme Begriffe, die unsere Haltung Gott gegenüber ausdrücken. Wir wollen Gott loben und preisen für den, der er ist. Für das, was er in unser Leben getan hat. Und für das, was er uns bedeutet. Und das ist gar nicht so sehr eine Frage des Stils und der Musikrichtung, sondern vielmehr eine Frage der inneren Haltung. Jetzt kannst du natürlich einwenden, okay, das klingt nett, aber wo finden wir denn das in der Bibel? Ist Lobpreis nicht einfach nur eine moderne Entwicklung, eine moderne Erfindung, ein Trend und vielleicht wird er irgendwann auch mal wieder vergehen? Dazu sage ich mit Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Gläubigen haben schon über die Jahrhunderte schon immer Lobpreis gemacht, sie haben schon immer gesungen. Singen und Lobpreis gehörte schon immer in die Beziehung zu Gott hinzu. Schon seit der Schöpfung, auch die Schöpfungsberichte sind wie Lieder angelegt. Und es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und es charakterisiert eben auch diese Beziehung zu Gott. Maria, die eine Begegnung mit Gott hat und die total überwältigt ist. Was macht sie als erstes? Sie singt. Sie verfasst ein Lied. Das Singen und das Loben Gottes gehört zu unserem Glaubensleben und auch unserer Glaubensgeschichte dazu. Und nicht umsonst ist natürlich auch das dickste Buch in der Bibel, was ist es? Natürlich das Buch der Psalme, 150 Kapitel, kein anderes Buch kommt da heran. Es ist das längste Buch in der Bibel. Und das sind eine Sammlung von Liedern, von Gebeten. Und eine dieser Geschichten, dieser vielen Geschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament, habe ich euch heute mitgebracht. Sie steht in 1. Samuel 16, die Verse 14 bis 23. Und ich möchte heute mit euch in diesem Bibeltext starten und euch auch Mut machen, wenn ihr die Bibel dabei habt, lest einfach mit. Oder wenn ihr ein Handy dabei habt, sind ja auch eine moderne Gemeinde, dann schaut im Handy nach, sucht den Bibeltext raus und lest ihn mit und lasst euch wirklich darauf ein. Es ist ein fantastischer Text. Und ich werde Schritt für Schritt durch diesen Bibeltext hindurchgehen und werde ihn auslegen und wir wollen auf die Spur kommen, was Lob Gottes, was Lobpreis für uns heute bedeutet. Ich fange an, 1. Samuel 16, die Verse 14 und 15. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Kein ganz so typischer Text, wenn man über Lobpreis sprechen sollte. Saul ging es nicht gut. Nach seinem kometenhaften Aufstieg vom Eselhirten zum König über Israel, nach vielen Siegen und auch einigen Niederlagen, nach einigen persönlichen, charakterlichen Fehlverhalten, war er zwar machttechnisch fest im Sattel, keiner forderte ihn heraus. Aber über diesen komethaften Aufstieg, über diesen Erfolg hatte er seine Seele verloren, sein Herz verloren. Rein äußerlich war er immer noch dieser große, starke, mächtige König, mächtigen Kampf. Aber innerlich war er von Zweifeln, von Angst und von Depressionen geplagt. Es war so schlimm, dass sogar seine Diener sich ein Herz fassten und ihn darauf ansprachen, obwohl das überhaupt nicht leicht für sie war und auch gefährlich, wie wir später im Sammelbuch noch sehen. Aber sie sprachen ihn darauf an, weil sie so mit ihm mitfühlten, weil sie ihm helfen wollten. Und es ist ganz spannend, das erste Sammelbuch, das ist ein ganz spannender Kampf um das Herz und um die Seele von Saul berichtet. Und es spricht ganz viel für Gottes Liebe, dass er Saul nicht aufgibt, sondern dass er ihm immer wieder Chancen gibt, umzukehren und zu ihm zurückzukehren, in diesem ganzen Buch. Und es handelt immer wieder um diesen Kampf und dass Gott alles in die Wege leitet, um Saul doch noch zu erreichen. Saul hatte einige blödige Entscheidungen im Leben getroffen. Er hatte versucht, es den Menschen und allen Menschen, dem ganzen Volk, es recht zu machen, und er hatte aufgehört, auf Gott zu hören. Er hatte Gott aus seinem Leben und auch aus seiner besonderen Berufung, dem Königsein, herausstreichen wollen. Und als Gericht, als Konsequenz, wich Gottes Geist von Saul. Denn, das steht hier eindeutig, unser Verhalten hat Konsequenzen. Wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir selbst versuchen, König zu sein, wenn wir selbst versuchen, es nur den Menschen, allen Menschen recht zu machen, dann verlieren wir darüber nicht nur uns selbst, sondern wir verlieren auch diese besondere Beziehung, diese besondere Nähe auch zu Gott. Und damit verlieren wir natürlich das, was uns eigentlich Kraft geben könnte, was uns eigentlich retten könnte, was uns eigentlich helfen könnte. Gottes Geist verließ also Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigt ihn. Und in dem Sammelbuch sehen wir die Auswirkungen davon. Saul versagt als Anführer. Aus Angst ist er wie gelähmt. Er leidet unter großen Gefühlsschwankungen. Einen Moment noch ganz stark und aufbrausend und am nächsten Moment schon wieder so ein Häufchen Elend. Und er leidet unter Verfolgungsangst, unter Selbstzweifel. Von außen kann man das natürlich im Nachhinein nicht wirklich beurteilen, aber durch all diese Geschichten ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Saul unter einer Depression litt. Ja, vielleicht sogar unter einer bipolaren Störung. Er hatte wirklich eine Krankheit, die ihn wirklich niederdrückte. Und jetzt wird es spannend und auch sehr schwierig. Das ist eine ganz schwierige Textstelle, die wir hier haben. Denn steht im Text nicht, dass dieser Geist von Gott selbst kommt? Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Hat Gott also eine Depression, eine Krankheit geschickt, um Saul zu strafen? Und was bedeutet das für uns heute? Ist meine Angst und meine Selbstzweifel, ja vielleicht sogar meine Depression, auch von Gott geschickt, weil ich vielleicht in der Vergangenheit versagt habe? Weil ich vielleicht mal nicht auf den Propheten gewartet habe? Weil ich nicht nach Gottes Willen frage, sondern meinen eigenen an erste Stelle gestellt habe? Ein schrecklicher Gedanke. Und auch ein sehr herausfordernder Gedanke. Ich glaube das nicht. Ich sage dazu ein ganz klares Nein. Aber ich möchte dich einladen, wenn das eine Frage ist, über die du gerade nachdenkst und die dich wirklich herausfordert und jetzt nicht nur theologisch und erstmal interessant drüber nachzudenken, sondern wirklich herausfordert, bleib damit nicht alleine. Es sind große und schwere Fragen, die in der Bibel behandelt werden, die wirklich tief gehen. Und die man auch nicht alle in so einer Predigt in aller Tiefe behandeln kann. Aber bleib damit nicht alleine. Spreche uns gerne an, such das Gespräch, geh in die Seelsorge und versuche, da auf den Grund zu gehen. Gott ist ein liebevoller Vater. Und wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Auch wenn wir uns jetzt vielleicht manches noch nicht erklären können. Und deswegen die herzliche Einladung, wenn du hier an dieser Stelle mit diesem Vers und mit diesem Thema wirklich am Kämpfen bist und es wirklich eine Herausforderung für dich ist, dann bleib damit nicht alleine. Such dir Brüder und Schwestern oder komm zu uns Pastoren oder die Ältesten und lass uns darüber ins Gebet gehen, lass uns darüber in die Seelsorge gehen und bleib damit nicht alleine. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier einen Automatismus haben. Ich glaube nicht, dass Gott Depression oder Krankheit oder sonst irgendwas schickt, weil wir in der Vergangenheit versagt haben. Das passt nicht zu Gott und das passt auch nicht in diese Stelle. Und deswegen habe ich drei ganz wichtige Erwiderungen, warum das nicht sein kann. Und die erste wichtige Erwiderung, etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen, ist, Gott schreibt mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Na klar können wir aus dem Leben von Saul auch Lehren für unser Leben ziehen. Das bedeutet aber nicht, dass die gleichen Automatismen auch für uns und auch für uns heute gelten. Depressionen zum Beispiel ist eine ganz vielschichtige Krankheit. Die kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Die kann durch ein Trauma ausgelöst werden, durch eine schwierige Erfahrung, die ich gemacht habe. Es können nicht verarbeitete Gefühle oder unterdrückte Gefühle sein, die so etwas auslösen. Es kann aber auch ganz schlicht biologische Gründe haben, hormonelle Gründe haben, rein biologische Gründe kann es haben. Und es kann auch eine Veranlagung dafür vorliegen. Nur weil jetzt ein Mensch Depressionen hat, heißt es noch lange nicht, dass es die Folgen von Gottes Gericht sind. Genauso wie für jede andere Krankheit. Jesus sagt es ja im Neuen Testament, als er gefragt wird, hey, wer hat denn hier gesündigt, der nicht sehen kann oder seine Eltern? Und Jesus sagt, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihn offenbart werden. Und er legt den Fokus damit auf eine ganz andere Sache. Es ist nicht, weil wir versagt haben, kommt Krankheit in unser Leben, sondern wir leben in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, wo Krankheit, Leid und Tod eben auch dazugehören. Und Gott wirkt aber dennoch an uns und Gott hilft uns. Auch wenn nicht immer, wie wir das gerne wollen, die Krankheit auf einmal verschwindet. Und, das ist ja mein Punkt, jeder Mensch ist einzigartig. Und deswegen auch einzigartig zu behandeln. Und Gott geht mit jedem Einzelnen von uns individuelle Wege. Saul hat damals in einer ganz speziellen persönlichen und öffentlichen Situation gestanden. Und diese Situation, die kann man nicht eins zu eins auf uns jetzt heute übertragen und dafür dann Automatismen für uns ableiten. Die Lehre der Geschichte, die ist aber wichtig und die ist auch wichtig für uns. Wenn wir beginnen, Gott aus unserem Leben zu streichen, wenn wir ihn ablehnen oder loswerden, und das geschieht manchmal bewusst und manchmal auch unbewusst, dann kann der leer gewordene Platz von etwas Schlechten und etwas Bösen eingenommen werden. Und das passiert nicht nur Menschen da draußen in der bösen Welt, sondern das passiert auch uns, die wir an Gott glauben, mit Gott unterwegs sind. Vielleicht kommt auf einmal ein Geist der Kritik in dein Leben. Alles, was passiert, ist plötzlich schlecht und muss verurteilt werden. Vielleicht ist es ein Geist der Selbstverurteilung. Alle anderen sind gut, alle anderen können das gut, aber du bist der Versager, du kannst es auf gar keinen Fall. Oder es ist auch ein Geist der Gleichgültigkeit. Was macht es schon aus, ob ich dabei bin oder nicht? Was macht es schon aus, ob ich in die Gemeinde gehe oder nicht? Das macht doch gar keinen Unterschied. Wichtig für uns ist, dass wir diese Geister, diese schlechten Einflüsse erkennen in unserem Leben und auch loswerden. Und wie? Indem wir wieder uns Gottes ordnenden und befreienden und liebenden Geist, indem wir diesen wunderbaren Geist wieder in unser Leben einladen. Und er auch wieder Raum gewinnen darf in uns. Und Lobpreis, Lob Gottes, ist dazu eine ganz fantastische Möglichkeit, das zu tun. Um dem wieder auf die Spur zu kommen. Um auch zu merken, was vielleicht gerade Schlechtes, Böses in meinem Leben ist. Und dann wieder zu entdecken, ja, aber was will Gott mir eigentlich Gutes schenken? Gottes Geist ist ein Geist der Ordnung, einer, der in die Freiheit führt, der uns Liebe entdecken lässt. Und das gilt es in unserem Leben zu entdecken. Das war die erste Erwiderung. Gott schreibt mit jedem Menschen eine individuelle Geschichte. Die zweite Erwiderung. In der deutschen Übersetzung geht leider ein bisschen unter, was hier eigentlich gemeint ist. Es ist kein böser Geist von Gott, der Saul plagt. So als wäre Gott auf einmal böse geworden. Denn Gott selbst ist gut und Gott selbst verführt auch nicht zum Bösen. Sondern es ist eine Folge, eine Konsequenz. Dadurch, dass Gott sich zurückzieht von Saul, weil sich dieser gegen ihn entschieden hat, lässt Gott zu, durch das Zurückziehen lässt er zu, dass ein anderer, ein böser Geist kommen kann, um Saul zu plagen. Jetzt magst du vielleicht einwenden, und das ist ein bisschen metaphorisch jetzt, aber jetzt magst du vielleicht einwenden, das ist ja nur die Verantwortung ja nur verschoben. Ob Gott selbst nun böse wirkt oder einen anderen nur zulässt, der böse wirkt, das ist doch das Gleiche. Aber, und jetzt wird spannend, das stimmt eben nicht. Es ist nicht das Gleiche. Es ist ein entscheidender Unterschied. Und es betont die Souveränität Gottes. Und das ist ganz wichtig für uns auch heute. Das Böse handelt nicht von alleine. Es braucht Gott, der das zulässt. Sonst könnte das Böse nicht handeln. Von sich aus kann das Böse nicht handeln. Was wäre denn die Alternative, wenn es nicht so wäre? Die Alternative wäre, dass das Gute und das Böse im ständigen Streit miteinander liegen. Dass ständig ein Kampf in dieser Welt herrscht und dass nie sicher ist, wer wird denn hier als Sieger vom Platz gehen. Und das wäre schrecklich. Wir könnten ja nie sicher sein, wer am Ende gewinnt. Wir hätten keine Zuversicht, wir hätten keine Hoffnung. Aber das ist eben nicht das, was die Bibel lehrt. Gott ist und bleibt souverän. In allen Geschichten der Bibel bleibt Gott souverän. Und auch Jesus. Jesus kämpft nicht, Jesus siegt. Eine ganz wichtige Botschaft, eigentlich die Botschaft in der Offenbarung. Jesus kämpft nicht, Jesus siegt. Und darin liegt auch eine wunderbare Botschaft für alle, die unter Krankheit oder unter anderen Dingen zu leiden haben. Gott ist und bleibt der Souverän. Ich weiß nicht, warum er das Böse in dein Leben zulässt. Ich weiß nicht, warum er auch das Böse in diese Welt zulässt. Ich kann dir da auch keine befriedigende und absolute Antwort geben. Und ich wünsche mir oft, gerade wenn ich von Geschichten höre, wenn ich höre, wie es den Menschen geht, ich wünschte mir so oft, dass es anders wäre. Aber in allen steht der Sieger schon fest. Und das ist das, was uns Hoffnung gibt. Das ist das, worauf wir vertrauen können. Eines Tages, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube. Eines Tages werden Krankheit, Leid und Tod ein Ende haben. Alle Tränen werden abgewischt. Alle werden getröstet. Und von Gottes Thron wird Heilung ausgehen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und die steht nicht auf der Kippe. Der Sieger steht schon fest. Gott ist der Souverän. Und das gilt auch ganz persönlich für dich und für deine Situation. Und Lobpreis kann uns eben helfen, diese Realität wahrzunehmen und anzuerkennen. Gerade dann, wenn sich die äußeren Umstände noch nicht geändert haben. Denkt an Jona, der in diesem stinkenden Bauch saß. Die Situation hatte sich noch nicht geändert. Und dennoch glaubt er, hofft er und vertraut darauf, dass Gott ihn retten wird. Das ist das, was ihm Kraft gegeben hat. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass wir Gott loben, auch wenn die Umstände sich noch nicht geändert haben, auch wenn der Sturm noch nicht gestillt ist. Loben wir Gott, weil wir darauf vertrauen, dass er der Souverän ist und dass er am Ende der Sieger sein wird. Gott ist der Souverän. Darauf dürfen wir uns in Krankheit, in Leid und Tod verlassen. Und das dürfen wir verkünden. Und das ist auch das, was uns Trost und auch Kraft schenkt. Und dritte Erwiderung, Gott ist noch lange nicht am Ende. Denn Saul ist ja in dieser Situation. Saul geht es richtig schlecht. Ich habe es vorhin erzählt. Aber Gott hat schon längst angefangen, schon bevor das eigentlich alles so schlimm geworden ist, hat er schon längst angefangen, einen Plan zu entwickeln und in die Tat umzusetzen, um ihn zu retten. In dem ganzen Leid von Saul hat Gott schon längst einen Plan, um ihn zu retten. Gottes Angebot der Gnade und der Güte gilt auch für Saul. Auch wenn dieser echt Mist gebaut hat. Und auch wenn das Gericht, also die Konsequenz, eigentlich schon über ihn hereingebrochen ist, versucht Gott dennoch, ihn zu retten. Und das Gleiche gilt auch für uns heute. Natürlich ist es schwer, in solchen Situationen drin zu stecken, wo der Sturm tobt, wo wir im Bauch eines Fisches festsitzen, wo wir noch nicht die Lösung sehen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, erstens, dass Gott am Ende Sieger sein wird und zweitens, dass Gott schon längst an einem Plan arbeitet, um uns zu helfen. Das kann uns auch Trost und Halt geben. Und deswegen lasst uns anschauen, wie dieser Plan ganz speziell in diesen Situationen bei Saul aussieht, die wir die nächsten Verse lesen. 1. Samuel 16, die Verse 16 und 17. Die Knechte sagten: Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird dir besser gehen. Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Schon im Altertum war die therapeutische Wirkung von Musik bekannt. Saul soll geholfen werden, indem ein guter Musiker berufen wird, der immer dann für ihn spielen soll, wenn der böse Geist ihn plagt, also wenn die Angst und die Selbstzweifel ihn zu übermannen drohen. Die Therapie ist Musik. Und das ist so spannend. Sie soll Saul beruhigen. Und Gottes Plan geht noch darüber hinaus. Sie startet ja schon mit der Berufung von David, der eben nicht nur einfach ein guter Musiker ist, weil das war er auf jeden Fall, aber der eben nicht nur einfach Musik macht, sondern Musik zur Ehre Gottes, der Lobpreis macht. Wie Andrea das vorhin gesagt hat, unter jedem seiner Stücke stand zur Ehre Gottes, Gott zum Lobe. Das stand auch bei David drunter und das gilt auch. Was können wir für uns heute daraus lernen? Gott hat Musik wunderbar geschaffen. Sie kann uns helfen in Krankheit und in Leid. Sie kann uns helfen, unsere Gefühle auszudrücken und echt und ehrlich zu sein. Musik ist ein Geschenk Gottes. Wir Christen haben immer wieder Probleme mit Geschenken. Gerade in konservativen Kreisen muss die Musik immer möglichst ernst sein und auf gar keinen Fall, dass sie rhythmisch sein, dass nur der Text wirkt und nicht die Musik dich irgendwie zu irgendwas verführt, dass am Ende noch dein Fuß so mitwippt und so. Dabei ist eigentlich Musik ein wunderbares Geschenk Gottes, das wir entdecken dürfen, das uns auch in die Freiheit und in die Freude führt. Und ich möchte dir Mut machen, Musik als Geschenk Gottes zu entdecken, dass auch dein Glaubensleben gerade in Leid, gerade in tiefen Tälern, dass dir dabei helfen kann, dass dich unterstützen kann. Und dass es wirklich ein Geschenk Gottes ist für dich. Und dass es dein Glaubensleben bereichern kann. Eben habe ich schon angedeutet, Gottes Plan geht tiefer als der Vorschlag der Knechte Sauls. Sie hatten gedacht, ein bisschen Musik könnte Saul helfen. Gott hat es ganz geschickt eingefädelt, dass nun David an den Königshof von Saul kommt. Damit Saul eben nicht nur Musik als Therapie bekommt, sondern eben Lobpreismusik von einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Und dadurch eben auch wieder Zugang zu Gott finden kann. Es war Gottes Angebot der Gnade, dass David in diesen Königshof gekommen ist. Lass uns die nächsten Verse einmal gemeinsam lesen. 1. Samuel 16, die Verse 18 bis 20. Und einer von den jungen Männern antwortete: Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig. Und er war schön. Und der Herr ist mit ihm. Hier lesen wir die erste Beschreibung. Hier lesen wir die erste Beschreibung von David, wie er so beschrieben wird von den anderen Menschen. Und es ist super spannend, wie er hier beschrieben wird. Gar nicht irgendwie bescheiden oder sonst irgendwas. Es wird ganz klar gesagt: David ist ein guter Musiker. Er weiß, die Zither zu spielen. Er ist tapfer und mutig. Auch richtig gute Eigenschaften. Er ist tüchtig im Kampf. Er ist tüchtig zum Kampf. Warum als Musiker tüchtig zum Kampf sein will, können wir ja noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ist auch interessant. Und er ist des Wortes mächtig. Das heißt nicht nur, dass er schön mit Worten umgehen kann, sondern es geht natürlich hier auch um Wort Gottes. Etwas weiterzugeben. Ein Wort, was trösten kann, was ermutigen kann. Und er ist schön. Finde ich auch eine lustige Aussage. Er ist von guter Gestalt, steht immer in der Bibel. David war schön und es ist irgendwie auch erwähnenswert. Und natürlich am Schluss das Wichtigste, der Herr ist mit ihm. Und hier haben wir eine ganz schön große Aufzählung, eine ganz schön herausfordernde Aufzählung. Wenn wir das nun alles als Qualifikation für unsere Lobpreisleiter annehmen würden, dann wären die Anforderungen ziemlich hoch. Wer soll denn das alles erfüllen? Aber, und das ist ganz spannend, dann würden wir auch Ursache und Wirkung verwechseln. Denn all diese Eigenschaften, die hatte David nicht auf magische Art und Weise bekommen oder sie wurde ihm nicht einfach nur so in die Wiege gelegt. Es waren Fertigkeiten, die er durch sein Leben, vor allem in sein Glaubensleben, in der Beziehung zu Gott heraus entwickelt hatte. Das hat ihn zu so einem Menschen gemacht. Die Beziehung zu Gott, die Nähe zu Gott. David ist das große Vorbild, was ein Lobpreisleiter oder überhaupt einen Menschen von Gottes Herzen angeht. Und hier haben wir die Beschreibung davon. Aber so geworden ist er durch den Lobpreis Gottes. Durch die innige Beziehung und das immer wieder Ausrichten auf Gott. Das hat ihn zu diesem Menschen werden lassen. Wir lesen das später, wenn er Saul erzählt, warum er Goliath besiegen kann. Dass er klein angefangen hat. Und für ihn klein ist halt schon, dass er gegen Bären und Löwen gekämpft hat. Das ist für ihn so ein Beispiel. Guck mal, ich habe Bären und Löwen besiegt, dann schaffe ich auch Goliath. Und da hat er aber für sich alleine, da gab es keine Zuschauer, er war für sich alleine, er hat es für sich in sein Leben einstudiert und gelernt, dass er alles schaffen kann, wenn Gott an seiner Seite ist. Die Beziehung zu Gott, das alleine einstudieren zu Hause, das hat ihn vorbereitet, dieser Mensch zu werden. Und das ist auch eben für uns heute wichtig. David wusste dadurch, dass Gott bei ihm ist. Dass wenn er in der Gegenwart des Herrn ist, dass er dieser ihm die Kraft gibt, Löwen, Bären, Riesen, sogar Könige zu besiegen. Und genau das passiert auch, wenn wir Lobpreis machen. Wir treten in Gottes Gegenwart. Und seine Gegenwart verändert uns. Schenkt uns Kraft, schenkt uns Mut, schenkt uns Tapferkeit, schenkt uns Liebe, schenkt uns die richtigen Worte. Und verwandelt uns in Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Du willst so ein Held sein wie David? Dann lerne von David und vor allem von Davids Herrn, von Jesus. Und bleibe in der Gegenwart Jesu. Dann wird er den Helden in dir auch erwecken. Und Lobpreis ist eine fantastische Möglichkeit, in seine Gegenwart zu treten. Im Gebet, im Lobpreis, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir von denen wegschauen, was uns Sorgen macht, was uns da niederdrückt. Wenn wir auf ihn schauen, dann wird er uns verwandeln. Lasst uns zum Schluss noch auf die Wirkung von David am Königshof von Saul hören und das zusammen lesen, ab Vers 21. So kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihn sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf und mit seiner Harfe. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Das war also die Wirkung von Davids Dienst. Und das Erste, was wir hier lernen, ist auch genau das. Lobpreis ist immer Dienst. Dienst an Gott. Wir dienen Gott, indem wir ihn anbeten. Dienst an seinen Auserwählten, also an der Gemeinde. Und dadurch eben auch Dienst an mir selbst. Denn ich mache mir immer wieder bewusst, wenn ich Gott lobe, wenn ich Lobpreis mache, dass ich ein Diener Gottes bin und ein Diener der Menschen. Das Spannende an dieser Geschichte ist ja, dass David zu diesem Zeitpunkt schon vom Gott zum neuen König gesalbt worden ist. Aber David entscheidet sich jetzt nicht als großer König an den Hof zu gehen und sagen, hier, ich bin der Macker, ich bin der neue König. Nein, das macht er nicht. Sondern er entscheidet sich dafür, Saul zu dienen. Und er bleibt Saul treu bis zum Schluss. Und dadurch, dass er sich entscheidet zu dienen, wird er zum Verbündeten Gottes, der alles versucht, um Saul zu retten. Und dadurch, dass David bereit ist zu dienen, arbeitete er mit Gott zusammen, um Saul zu retten. Und wir lesen ganz viele Geschichten, wo es genau darum geht, dass David Saul dient und dadurch ihn die Liebe und die Gnade Gottes immer wieder ans Herz legt. Im Lobpreis dienen wir einander. Wenn wir singen, dann singen wir nie nur für uns. Wir singen immer für unsere Brüder und Schwestern im Glauben mit. Und deswegen ist auch der richtige Lobpreisstil oder das Lied gar nicht entscheidend. Entscheidend ist unsere Haltung, dass wir einander dienen, so wie David Saul gedient hat. Und natürlich auch, wie Jesus uns gedient hat. Wenn also das nächste Mal ein Lied im Gottesdienst läuft, das du nicht kennst oder das du nicht magst, dann singe es trotzdem von Herzen mit. Denn das ist der Dienst, zu dem Gott uns berufen hat. Und du machst dich eben dadurch zum Verbündeten Gottes, der durch dieses Lied deine Brüder und Schwestern im Glauben erreichen möchte. Der durch dieses Lied die Menschen erreichen möchte. Lobpreis bringt uns dazu, dass wir uns von Gottes Liebe anstecken lassen. Dass wir seiner Liebe begegnen. Saul war zu diesem Zeitpunkt und später, er war gar nicht mehr zu Liebe fähig. Es ist ganz spannend, das zu sehen. Er liebte weder seine Kinder, er liebte weder sein Volk und vor allem liebte er nicht sich selbst. Er verabscheute sich selbst und hatte gar keine Liebe mehr in seinem Leben. Aber was haben wir hier in dem Bibeltext gelesen? Doch David gewann er lieb. Weil Gott durch David und durch den Lobpreis wirkte, weil Gott durch David und den Lobpreis Sauls Stein an das Herz erweichen konnte. Dadurch hat er ihn erreicht. Und die Liebe ist immer der Schlüssel, wenn wir Gott und sein Wirken auf die Spur kommen wollen. Die Liebe hat Saul erreicht. Dadurch, dass David bereit war zu dienen, hat er ihm Liebe gezeigt und hat das steinerne Herz von Saul wieder weich werden lassen, dass er wieder lieben konnte. Saul wurde es leicht ums Herz, durch den Dienst Davids, durch den Lobpreis und seine Bereitschaft zu dienen und zu lieben. Saul fand Erleichterung. Er konnte all das Schwere und das Belastende hinter sich lassen. Er konnte loslassen und Frieden erfahren. Und ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Dass wir immer wieder all das Schwere und das, was uns niederdrückt im Leben, dass wir das loslassen dürfen. Und dass wir dafür seine Liebe bekommen, die uns neue Kraft gibt. Und das ist auch Gottes Angebot an uns heute. Jedes Mal, wenn wir singen, jedes Mal, wenn wir beten, ist das Gottes Angebot an dich. Lass los. Vertrau mir deine Sorgen an. Vertrau mir deine tiefen, dunklen Täler an. Ich möchte dich retten. Damals wirkte er noch durch David. Das war einfach ein Vorbild, ein Beispiel. Heute wirkt er ganz direkt durch Jesus in unserem Leben. Auch Jesus hat sich natürlich entschieden zu dienen, uns die Füße zu waschen, damit zu zeigen, im Reich Gottes, wir können nur etwas sein, wichtig sein oder weiterkommen, wenn wir bereit sind zu dienen. Und Jesus hat sich eben entschieden zu dienen. Und jetzt kommt's. Jesus hat das schönste Liebes- und Lobeslied gesungen, als er am Kreuz für uns gestorben ist und als er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Das ist das schönste Lobes- und Liebeslied, was je gesungen wurde. Und Jesus hat es für uns gesungen. Und nun liegt es an uns, ob wir in seinen Lobpreis mit einstimmen wollen, ob wir bereit sind, in seine Gegenwart zu treten und zu singen und zu lieben und zu dienen und diesem wunderbaren Gott zu begegnen. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich singe. Lasst uns das gemeinsam als Gemeinde singen. Und dazu aufstehen.